Erst noch ein kurzes Wort zum Lobpreis. Der war toll. Ich will auch jetzt den Lobpreis nicht bewerten. Ich möchte nur zu einem, als wir in Zungen gesungen haben. Das ist eine solch wertvolle Zeit. Wisst ihr warum? Sag doch mal, warum ist das so eine wertvolle Zeit? Alle durcheinander verstehe ich jetzt nicht. Bitte schön nacheinander. Warum? Nochmal.
Das ist halt eine Sache von mir und Gott.
Okay.
So wundervoll, in Sprache zu singen.
Ja.
Das ist toll.
Genau. Peter hat eben noch gesagt, der Geist redet in der Zeit. Genau, richtig.
Der Feind versteht es nicht.
Der Feind versteht es nicht, richtig. Ja. Aber Gott versteht es. Und wir verstehen es zum Glück auch nicht. Aber manches Mal gibt der Herr uns durchaus mal so einen Eindruck davon, was er tut. Nicht unbedingt immer detailliert, aber durchaus manches Mal. Aber wisst ihr, warum, was mir eben deutlich geworden ist, als wir in Zungen gesungen haben, was das Allerwichtigste ist? Jesus genießt es. Ich weiß, wir denken immer so an uns, was wir davon haben. Aber Jesus genießt es. Jesus genießt es, wenn wir unsere Herzen aufmachen und zu ihm singen. Wenn er im Mittelpunkt steht und er freut sich daran. Und deswegen schaffen wir Raum dadurch, dass der Heilige Geist wirken kann. Er hat mir ebenso einfach gezeigt, das ist der Raum, wo er wirken kann, wo er an uns wirken kann und weit über unsere Grenzen hinaus. Das ist Raum schaffen für den Heiligen Geist, dass er wirken kann. Und das sollten wir nicht verpassen. Wenn wir das einsparen, sage ich mal, dann verzichten wir auf solche großartige Begegnungen auch mit ihm. Weil wenn, könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus das genießt, dann werden wir seine Liebe, weißt du, er genießt das nicht nur im Stillen und sitzt da, ach, wie schön ist das. Sein Herz ist, uns zu beschenken. Und das tut er in dem Moment und das merken wir ja auch. So, deswegen diese Zeiten. Danke, dass ihr diese Zeit uns gegeben habt und darauf immer sensibel seid. Macht das weiter, das finde ich richtig klasse. Gut, Themawechsel. Nee, nicht Themawechsel. Weiter so, genau. Mein Thema heute Morgen ist Jesus nachfolgen. Ja, ne, ist gut. Und ich nehme mal ein Beispiel. Ich fange erstmal mit was ganz Weltlichem an, den Iron Man in Hawaii. Wer von euch hat schon mal vom Iron Man gehört?
Ich habe ihn gewonnen.
Ja, auf dem Computer, ne? Also ich merke, dass nicht allen ist das ein Begriff, deswegen, es geht um einen sportlichen Wettbewerb. Das erste ist 3860 Meter Schwimmen. Damit wir eine Vorstellung davon haben, wie viel das ist, auf dem Mittellandkanal von der Autostadt bis zur Brücke in Vosfelde. Schwimmen. Das ist eine ganze Ecke, fast 4 Kilometer. Ich weiß, sie sind, also ich bin da auch noch nie lang gefahren, so zumindest nicht auf dem Wasser, aber das ist eine ganz schöne Ecke. Sofort danach kommt 180 Kilometer Radfahren. Das ist von hier bis Kassel. Da haben wir eine Vorstellung, 180 Kilometer, also nichts sagen, ne? Aber von hier bis nach Kassel, ganz schön sportlich. Und dann sofort im Anschluss, 42,195 Kilometer laufen. Das ist von hier bis nach Wolfenbüttel. Wahnsinn, ne? Also jede Disziplin für sich. Würde ich sagen, würde ich nicht schaffen. Aber die alle hintereinander, die haben 17 Stunden Zeit, um diese Disziplinen durchzuführen. Der Sieger in diesem Jahr hat es in 8 Stunden, 1 Minute und 40 Sekunden geschafft. Wahnsinn, ne? 8 Stunden. Der ist 31 Jahre alt, also richtig voll im Feuer und voll in... Aber was mich echt erstaunt hat, es machen nicht nur junge Leute damit. Es gibt einige über 80-Jährige, die da mitlaufen. die ganzen Disziplinen durchmachen, die schaffen das nicht in der Zeit, aber die schaffen das. Wahnsinn. Warum tut man sich sowas an? Es kostet unsagbare Opfer und Anstrengung. Soweit ich weiß, ist das die schwerste sportliche Herausforderung, die es gibt. Soweit ich das weiß. Ich will das jetzt nicht beschwören. Geht es nur um Ruhm und Ehre, dann würden alle die, die nicht auf dem Treppchen stehen, Verlierer sein. Sind sie aber nicht. Sind sie nicht. Es geht um weit, weit mehr. Es geht darum, es zu schaffen. Nicht aufzugeben und bis zum Ziel durchzuhalten. Das ist der Hauptfokus. Sie kämpfen gegen ihren Körper. Sie müssen sich total überwinden. Es gibt Zeiten zwischendurch, wo sie am liebsten sofort aufhören würden und sich fragen, warum das Ganze. Wo keiner da ist, es gibt so eine Strecke auf Hawaii, wo keiner da ist, der sie anfeuert und jubelt. Das ist wie so eine Wüste, die sie durchlaufen. Total anstrengend, die laufen in der prallen Mittagssonne. Also, wo du sagst, warum? Und keiner da, der sagt, mach weiter. Du musst gegen dein eigenes Ego, gegen deine eigenen Gedanken kämpfen, abgesehen von deiner ganzen Anstrengung und so weiter, musst dich überwinden. Einer der Favoriten hat nach dem Schwimmen und nach dem Radfahren stand er auf einer richtig guten Position, einer der ersten 3 oder 4. Und nach 5 Kilometer Laufen kriegt er solche Rückenschmerzen, dass er es nicht aushalten kann. Er musste sich sogar hinsetzen. Er hat sich einen Moment hingesetzt. Ich glaube, eine Viertelstunde hat er sich hingesetzt. Ihm war in dem Moment klar, um den Titel brauche ich nicht mehr mitlaufen. Das ist vergessen. Und dann hat er sich mit seiner Frau besprochen, die war auch da, auch Sportlerin. Und er hat seinen Sohn gesehen. Und er ist aufgestanden und hat sich weitergequält. Noch 37 Kilometer mit richtig schlimmen Rückenschmerzen. Die Anstrengung alleine ist ja schon schlimm. Aber dann noch mit Rückenschmerzen. Worum ging es ihnen? Ich schaffe es. Ich will ins Ziel kommen. Darum ging es. Das war das Wichtigste. Nicht, ich komme noch auf den Platz, ich werde der Erste oder Dritte. Er ist ins Ziel gekommen und er ist ins Ziel gekommen. Ich schätze mal, keiner von uns wird jemals einen Ironman mitlaufen. Oder? Hat jemand die Ambitionen? Peter hat ihn gewonnen, aber ich glaube nicht auf Hawaii. Ganz gemütlich am Computer vielleicht, keine Ahnung, ob es so ein Spiel gibt. Weiß ich nicht. War nicht wirklich, ne? Ach so. Halt ihn fest, den Traum. Warum stelle ich uns das vor? Mir geht es darum zu sehen, dass es wirklich etwas kostet, um das Ziel zu erreichen. Und dass es viel kosten kann. Ganz viel. Wir haben auch ein Ziel zu erreichen. Nur dass unser Ziel viel, viel größer ist, als zu sagen, ich schaffe das mal einmal auf Hawaii mitzulaufen. Unser Ziel ist viel, viel größer, oder? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Hast du es noch im Auge? Kannst du es definieren? Was ist dein Ziel? Ich provoziere euch jetzt ein bisschen, wenn du das nicht auf den Schlag sofort sagen kannst, dann hast du kein Ziel. Dann jedenfalls keins, wofür du wirklich so leidenschaftlich eintrittst, dass du es erreichen willst. Da fehlt was. Weißt du, wenn diese Männer, das meiste sind, sind auch Frauen dabei, wenn die Leute das Ziel nicht mehr im Auge haben, zu sagen, da will ich hin, dann werden sie es nicht schaffen, dann werden sie aufgeben zwischendrin. Und bei uns ist das nicht anders. Wenn wir das Ziel nicht im Blick haben, wenn wir nicht wissen, wo wir hin sollen. Deswegen nochmal, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Das ewige Leben. Genau, das ewige Leben. Das ist unser Ziel und das ist so viel größer. Und es kommt nicht darauf an, ob wir als Erster da sind oder als Letzter da sind. Hauptsache, wir kommen an. Und das bedeutet Anstrengung, das bedeutet Einsatz. Und wie erreichen wir das ewige Leben? Wart ihr die letzten beiden Sonntage hier? Dann solltet ihr euch vielleicht die Predigt nochmal vom letzten Sonntag anhören. Da habe ich das gesagt. Sonst könnt ihr das auch gerne nachlesen, Johannes 6. Wie erreichen wir das ewige Leben? Indem wir das Brot des Lebens essen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ah ja, genau. Deswegen wiederhole ich das heute nochmal, damit er sitzen bleibt. Wir müssen das Brot des Lebens essen. Und wer ist das Brot des Lebens? Das kommt, das wusstet ihr noch, das ist gut. So, mein erster Punkt, ich lasse mich drauf ein. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ankommen. Ich lasse mich drauf ein. Es hört sich leicht an, das Brot des Lebens zu essen. Ganz einfach. Abendmahl, ne? Wir essen das Brot des Lebens und alles ist gut. Aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das reicht nicht einfach nur ein Stück Brot und ein Schlückchen Saft zu trinken. Da gehört mehr dazu. Ich lasse Jesus in mein Leben. Und was bedeutet das? Ich lasse Jesus in mein Leben. Ich übergebe es ihm, damit er mein Leben bestimmen kann. Darum geht es. Das ist das. Wenn ich das Brot des Lebens zu mir nehme, dann überlasse ich ihm mein Leben und er darf es regieren. Ich lasse mich von ihm verändern, so wie er es für richtig hält. Und wir müssen uns das wirklich immer wieder vor Augen führen. Was bedeutet das? Ich gebe die Gewalt über mein Leben ab, die Herrschaft über mein Leben. Nicht mehr ich bestimme, sondern Jesus bestimmt. Das bedeutet das. Und genau das hat Jesus versucht, auch den Juden damals deutlich zu machen. Ich bin wieder bei Johannes 6. Der ist so inhaltsreich, dass ich da lieber drei Predigten von gemacht habe, als es in eine zu packen. Er redet mit den Juden, denen er einen Tag vorher gerade zu essen gegeben hat, diese Brotvermehrung. Und dann diskutiert er mit ihnen über das Brot des Lebens. Und er hat ihnen die ganze Zeit versucht, deutlich zu machen, dass es nicht um das Brot geht, was man zu essen kann, sondern um das geistliche Brot, was wir zu uns nehmen sollen. Und er hat ihnen ganz, ganz deutlich gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Das ist, hat er ihnen ausdrücklich gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wenn ihr mich esst, dann werde ich euch am letzten Tag auferwecken von den Toten. Und wie reagieren sie darauf? Johannes 6, 59 bis 60. Das alles sagte Jesus in einem Lehrgespräch in der Synagoge von Kapernaum, ja, je nachdem. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit. Das kann man ja nicht anhören. Seine Jünger. Absolut verständliche Reaktion. Habe ich beim letzten Mal schon mal kurz darauf hingewiesen. Einen lebendigen Menschen essen würde uns auch nicht einfallen. Oder? Das geht gar nicht. Wie kann er sowas sagen? Das geht überhaupt nicht. So, das ist die erste Reaktion, wenn man das nur rein wörtlich betrachtet und nicht versteht, was Jesus eigentlich damit meint. Und ich glaube, diese Mühe haben sie sich nicht gemacht. Aber selbst wenn sie sich die Mühe gemacht hätten und gesagt hätten, gut, okay, er muss es irgendwie anders meinen, ich glaube nicht, dass er meint, dass wir jetzt an ihm rumknabbern sollen. Wenn er es anders gemeint hat, dann bedeutet das, ich muss mich ihm anvertrauen, diesem Mann, der da steht, und den kennen wir schon so lange und wir wissen nicht, wer er ist. Aber wir vertrauen ihm nicht. Und das war der Knackpunkt. Sie vertrauten ihm nicht. Sie haben nicht Ja gesagt, sie haben nicht geöffnet. Diesen Mann sich anzuvertrauen, sein Leben anzuvertrauen, das bedeutet, dass entweder haben sie es verstanden und haben gesagt, nee, das mache ich nicht, oder sie haben immer noch dran gedacht, sie müssen ihn jetzt wirklich essen. So, ich gehe mal davon aus, sie haben wirklich verstanden, Jesus will mehr von ihnen, nämlich ihr Leben, diese Nachfolge. Er hat sie in die Nachfolge gerufen. Und dann muss ich schon sagen, Jesus fordert viel. Jesus fordert viel von uns. Nicht mal eben so ein bisschen. Das reicht nicht eben nur mal alle 4 Wochen zum Abendmahl zu gehen oder jeden Sonntag zum Abendmahl zu gehen oder vielleicht sogar jeden Tag Abendmahl zu nehmen. Das reicht nicht. Das bedeutet viel, viel mehr. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ganz mit Jesus, mit vollem Eifer, mit ganzer Hingabe oder gar nicht. Halbherzig. Mal probieren, ob das klappt. Das wird nichts. Und das hat Jesus von vornherein klar gemacht. Wenn, dann ganz. Mit einem halbherzigen Versuch wirst du es nicht schaffen. Bis hierhin sind ihm viele Jünger gefolgt. Und wenn wir von Jüngern reden, dann haben wir im ersten Moment immer so im Kopf die 12. Die 12, die so nah bei ihm waren. Aber es waren nicht nur die 12. Es waren weit mehr. Das war eine Riesenmenge, die ihm gefolgt ist. Alle, die etwas erlebt haben mit ihm, seine Wunder erlebt haben, etwas von ihm genommen haben, die sind ihm gefolgt. Die wollten noch mehr. Das ist ein toller Mann. Das lohnt sich, dem zu folgen. Das lohnt sich, den zu hören. Viele waren begeistert von seinen Predigten, von seinen Auslegungen, weil er ganz anders gepredigt hat als die Pharisäer. Also sie fanden den total interessant. Wollten noch mehr. Und jetzt fragt Jesus, ob sie bereit sind, sich ihm ganz anzuvertrauen. Ihn aufzunehmen in ihr Leben und ihn bestimmen lassen über ihr Leben. Nicht nur kluge Gedanken von ihm zu hören, sondern so zu werden, wie er ist. Sein Wesen aufzunehmen und so zu werden. Und jetzt frage ich mal dich. Was ist Jesus für dich? Ist er derjenige, von dem du profitieren kannst? Bittest du, das kannst du so mit daran festmachen, wie du betest, was du betest. Bittest du mehr um Dinge, die er für dich tun kann? Oder fragst du auch mal, was du für ihn tun sollst? Prüf mal deine eigenen Gebete. Ich bin drüber gestolpert, ich frage viel mehr darum, was er für mich tun kann. Aber er fragt, oder er möchte, dass wir fragen, was können wir für ihn tun? Das bedeutet Nachfolger sein. Das bedeutet, ihm zu dienen. Herr, was soll ich für dich tun? Ein Diener fragt nicht so, was kannst du für mich tun? Sondern ein Diener fragt, Herr, was kann ich für dich tun? Ist er Wünscheerfüller für dich? Oder Bestimmer in deinem Leben? Lässt du dich darauf ein, ihm zu folgen? Wenn du da eher sagst, nee, ich möchte lieber einen Wünscheerfüller haben, dann bist du nicht mit ihm auf dem Weg. Nur wenn du wirklich sagst, ja, ich lasse mich darauf ein, egal was da kommt, ich will, dass er mein Leben bestimmt. Und dann geht's los. Für die meisten Juden war Jesus nichts anderes als ein besonderer Mensch. Sie haben das gesehen, dass er besonders ist und dass er tolle Dinge tut, aber mehr war nicht. Ich lese mal weiter, Johannes 6, 61 bis 65. Das ist die Reaktion jetzt von Jesus auf das, was sie gerade gesagt haben. Das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß, wartet doch, bis ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht. Der Geist macht lebendig. Ihr selber könnt das nicht. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer ihn später seinen Verfolgern ausliefern würde. Und er schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, das kann nur mein Vater bewirken. Sie hatten sich entschieden, im Natürlichen zu bleiben und nicht im Geistlichen zu denken. Sie haben sich nicht für das Geistliche geöffnet. Sie haben nicht gesagt, so ich gehe jetzt mit Jesus und wandle geistlich in Zukunft. Alles Geistliche, was Jesus ihnen anbietet, erschien ihnen zu unrealistisch. Das ging nicht in ihren menschlichen Verstand hinein. Kann ich gut verstehen. Vieles Geistliche kann ich mit meinem Verstand nicht fassen und nicht ergreifen. Deswegen sagt Jesus, ihr nehmt schon daran Anschluss, was ich euch jetzt gesagt habe. Was wird erst passieren, wenn ich in den Himmel auffahre? Das wird euch noch viel mehr Anstoß bereiten. Das kriegt ihr erst recht nicht auf die Reihe. Das könnt ihr erst recht nicht beurteilen, das könnt ihr erst recht nicht fassen. Das war der Grund, warum er das gesagt hat. Ohne die grundsätzliche Bereitschaft, Jesus zu vertrauen und sich dem Geistlichen zu öffnen, sind wir auch nicht empfänglich für den Glauben, den Gott uns schenken will. Ich glaube, das muss ich nochmal wiederholen, oder? Ohne die grundsätzliche Bereitschaft, Jesus sich anzuvertrauen, ihm zu glauben und sich dem Geistlichen zu öffnen, das heißt, da sind Dinge, die Jesus sagt, die ich nicht sofort verstehe. Das sind Dinge, die über meinen Verstand hinausgehen. Im ersten Moment kann ich nicht verstehen, wenn Jesus sagt, iss mein Leib und trink mein Blut. Das kann ich im ersten Moment nicht verstehen. Das hat eine andere Bedeutung, da muss ich drüber nachdenken, da muss ich Klarheit kriegen vom Heiligen Geist, was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen auf mich? Es geht eben nicht nur ums Essen. Versteht ihr? Das ist das, was ich meine. Und es gibt so viele andere Dinge. Kannst du dir Auferstehung vorstellen? Wir werden einmal auferstehen von den Toten, aber vorstellen kann ich es mir überhaupt nicht. Das ist einfach eine Sache, ich lasse mich drauf ein und ich glaube ihm, dass das geschieht. Ich glaube, dass es mehr gibt, als ich verstehe und in meinen Kopf hineinkriege. Das meint das. Und wenn ich nicht bereit bin, mich darauf einzulassen und Jesus da zu vertrauen, dann bekomme ich auch keinen Glauben. Dann bin ich, oder ich sage es mal, so wie ich es eben ausgedrückt habe, ich bin nicht empfänglich für den Glauben, den Gott mir schenken will. Ich habe mich zugemacht. Ich kann nur etwas empfangen, wenn ich auch bereit bin, etwas empfangen zu wollen. Am Ende steht doch, es können nur die glauben, denen der Vater das geben will, oder? Und wir verstehen das so häufig, Gott ist willkürlich. Gott würfelt. Der und der, ja, und die, nein. Nein, Gott reagiert auf die Empfänglichkeit. Wenn wir uns zumachen, dann kann Gott uns gar keinen Glauben geben. Aber wenn wir ein bisschen uns öffnen und sagen, ja, ich will es, ich kann es nicht verstehen, aber ich will. Ich bin offen dafür. Dann schenkt er uns den Glauben und dann können wir glauben. Das können wir nicht von uns aus. Das ist eine Gabe Gottes. Aber unser Teil heißt, ich öffne mich dazu. Und das ist das, eine Voraussetzung dafür. Ich sage, ja, es könnte klappen. So, wenn wir uns verschließen, dann ist uns der Weg versperrt. Aber wie anders sieht es aus, wenn wir offen sind, wenn wir unseren Denkhorizont erweitern und sagen, nicht mein Denken ist der Maßstab, sondern es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als das, was ich verstehen kann. Und dann können wir uns auch selber in Frage stellen. Dann sind wir nicht mehr der Maßstab, sondern wir nehmen einen anderen Maßstab, nämlich den Maßstab von Jesus. Ich möchte nochmal den Vergleich mit dem Ironman hier einbringen. Wenn dir jemand sagt, vertraue dich mir völlig an und ich trainiere dich so, dass du eines Tages den Ironman schaffen wirst, dann würdest du sicherlich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das wäre meine Reaktion. Kann ich mir nicht vorstellen. So fit bin ich nicht. Wie gesagt, nicht mal eine Disziplin würde ich schaffen. Da müsste ich schon, wer weiß, wie trainieren. Ja, vielleicht eines, aber nicht alle drei hintereinander. Würde ich sagen. Und ich glaube, dein Trainer würde mit dir damit völlig übereinstimmen. So, im Moment sieht das total unmöglich aus. Wirst du nicht schaffen. Aber er verlangt von dir nichts anderes, als dass du ihm völlig vertraust. weit über deinen Verstand hinaus, weit über die alle Überlegungen, dass du das jemals schaffen könntest. Du guckst dich an und sagst, unmöglich. Bist du bereit, ihm so zu vertrauen, dass er sagt, dass du sagst so, ich mache alles, was du von mir verlangst. Auch Dinge, die mir völlig blödsinnig vorkommen. Ich räume diesem Ziel absolute Priorität ein. Und dann, mit seiner Hilfe, wirst du es schaffen. Wenn das ein guter Trainer ist und der das in dir sieht, dann wirst du es schaffen. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das wird dir auch kein Mensch versprechen. Aber es kann geschehen. So, ich übertrage das mal. Was ganz Ähnliches bietet Jesus uns an. Jesus ist der Trainer. Er bietet dir an, dass du es schaffen kannst. Mit seiner Hilfe. Der Unterschied zu dem Ironman oder zu einem Trainer für einen Ironman ist, dass Jesus viel mehr hinein investiert in dich. Das kann ein menschlicher Trainer gar nicht machen. Jesus investiert viel, viel mehr in dich hinein. Ermöglicht dir Dinge, gibt dir übernatürliche Kraft, reinigt dich von aller Schuld und so weiter. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit du das Ziel erreichst. Und das ist unmöglich normalerweise. Das Ziel, menschlich gesehen zu erreichen, ins ewige Leben zu kommen, ist unmöglich. Aber Jesus verspricht es dir, wenn du ihm folgst. Wenn du dich ihm anvertraust, wenn du dieses Ziel als absolute Priorität setzt und alles tust, was er von dir verlangt. Ganz ähnlich. Und ich sage dir, mit Jesus wirst du das Ziel erreichen. Was verlangt Jesus von uns? Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, macht Jesus eigentlich Unterschiede bei seinen Nachfolgern? Gibt es Nachfolger, die, von denen er mehr verlangt und Nachfolger, von denen er weniger verlangt? Und ich habe nichts in der Bibel gefunden, was darauf hindeutet, dass er Unterschiede macht. Sondern die Anforderungen an seine Nachfolger sind gleich. Ich glaube, dass er mit manchen sehr individuell umgeht, ja, also Dinge verlangt, die er nicht von jedem verlangt. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber es gibt grundsätzliche Dinge, die er von jedem von uns verlangt. Also es gibt ein paar individuelle, ich will da mal kurz drauf eingehen. In Lukas 9, 57 bis 62 ist von drei Männern die Rede, die gesagt haben, ich will dir nachfolgen. Also die zu Jesus gesagt haben, sie wollen ihm nachfolgen. Und zu dem einen sagt er, du, denk da dran, du wirst deine Heimat verlieren. Er sagt das so von wegen, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also keinen festen Ort, keine feste Bleibe. Du wirst keine Heimat mehr haben, du wirst heimatlos werden. Beim zweiten sagt er, so die Beerdigung deines Vaters, das überlass deiner Familie. Du komm mit hinter mir her. Stell dir das mal so real vor. Du bist gerade dabei, deinen Vater zu beerdigen, alles vorzubereiten und Jesus ruft dich und sagt, du, das überlass mal den anderen. Was sagen die anderen dazu? Was sagen deine Geschwister dazu? Was sagt deine Mutter dazu? Du haust einfach ab, lässt uns hier im Stich. Was ist denn das für eine Verantwortung? Du willst Christ sein? Ja, denk da mal dran. Das sind Herausforderungen, vor denen du stehst, wenn Jesus einmal ruft. Aber Jesus möchte die Priorität. Hammer. Der Dritte, der darf sich nicht mal von seiner Familie verabschieden. Auch nicht besser, ne? Was verlangt Jesus da? Gut, das sind drei Dinge, wo nicht steht, das verlangt er von allen von uns. Ich glaube, das sind die individuelle Dinge, aber wir merken schon daran, das kann ganz schön haarig werden, was Jesus von uns verlangt. Aber jetzt kommen die Dinge, die uns alle betreffen. Wow, das ist nicht viel besser. Lukas 18, Vers 22, da formuliert Jesus die Bedingung, alles zu verkaufen und den Armen zu geben. Moment, das ist auch noch eine individuelle Sache. Stimmt? Muss ich mich korrigieren. Das ist eine individuelle. Er sagt zu jemandem, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann folge mir nach. Und in dem Zusammenhang sagt er, Die Reichen haben es schwer, ins Reich Gottes zu kommen, weil sie an Geld hängen. Das ist tatsächlich eine individuelle Sache, das sagt er nur einem, wobei er an vielen anderen Stellen was ganz Ähnliches sagt, was uns genauso gilt, ja, Gott mehr ehren als den Mammon und so weiter. Also wir merken schon, die Anforderungen sind, auch wenn wir nicht unbedingt jetzt alles verkaufen sollen, aber die Anforderungen sind schon klar, was wir an erste Stelle setzen sollen. So, jetzt kommen wir zu den Dingen, die uns auch angehen. Und vielleicht geht dich das ja auch an, wer weiß. Lukas 9, Vers 24. Er verlangt von uns die Bereitschaft, unser Leben zu verlieren. Unser Leben aufzugeben um seinetwillen. Nicht ohne hinzuzufügen, dass wir dadurch unser Leben retten. Aber die Voraussetzung ist, unser Leben aufzugeben. Was heißt das anderes als, ich bestimme nicht mehr über mein Leben. Nicht Karriere ist wichtig, nicht irgendwie Reichtum ist wichtig, nicht irgendwie jemand zu werden ist wichtig, sondern Jesus zu dienen ist wichtig. Das sagt er damit. Uns unter seinen Willen zu ordnen, einzuordnen und zu sagen, ja, ich tue, was du von mir willst. In Lukas 14 wird es noch spezifischer und für uns herausfordernder und vielleicht, ich lasse das mal, es kommt ja bei euch an. Er verlangt, dass ein Nachfolger Vater, den eigenen Vater, die eigene Mutter, den Ehepartner, die eigenen Kinder, die Geschwister und das eigene Leben hinter ihn zurückstellen. In den klassischen Übersetzungen heißt es, sie zu hassen. Das verwirrt uns immer ein bisschen. Das heißt nicht, wir sollen sie hassen, wie wir Sünde hassen. Sondern das heißt, an zweite Stelle setzen. Das ist eine Redewendung damals gewesen. Das finden wir auch an anderer Stelle. Aber das meint an zweite Stelle setzen. Jesus immer an erste Stelle setzen. Im täglichen Leben. Immer. Das ist herausfordernd. Jesus verlangt wirklich viel von uns. Und im folgenden Vers steht da noch, es kann niemand sein Jünger sein, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und ihm nachfolgt. Mein Verständnis nach heißt das, die Konsequenz der Nachfolge zu tragen. Ich glaube nicht, dass wir ein Kreuz mit durch die Gegend tragen, weder hier vorne noch irgendwo auf dem Rücken, sondern das heißt, die Konsequenz der Nachfolge, die Konsequenz, Christ zu sein und sich als Christ auch zu äußern, zu tragen. Und das heißt auch, dass wir leiden müssen. Bei Jesus war es das Kreuz. Das war seine Last, die er zu tragen hat. Das wusste er von vornherein und er war bereit, das zu tun. Und unser Kreuz sieht sicherlich anders aus. Aber das heißt auch, dass wir Dinge erleiden müssen. Es kommt nicht in Frage, dass wir sagen, so, ich will die Vorteile des Christseins genießen, aber die Konsequenzen nicht tragen wollen. So nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, das ist so ein lustiges Sprichwort. Aber was heißt das? Genau das heißt das. Ja, die Vorteile, Jesus gibt mir das und Jesus heile mich und mach mich gesund und segne mich und baue mich auf und fülle mich und gib mir Kraft. Aber wenn es ums Leiden geht, dann zu kneifen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Jesus verlangt ganz viel von uns. Das sieht so fordernd aus. Aber wir müssen uns mal angucken, was Jesus bereit ist zu geben dafür. Was ist er bereit gewesen zu geben? Beziehungsweise ist in Vorleistung getreten, bevor wir Ja gesagt haben. Was hat Jesus uns, bevor wir gesagt haben, wir gehen mit, was hat er uns geschenkt? Was hat er durchlitten? Was hat er von Menschen erlitten? Was hat er am Kreuz erlitten? Er hat uns von Sünden reingemacht. Er hat alle unsere Krankheit auf sich genommen, damit wir Ja sagen zu ihm und ihm folgen. damit wir ihm überhaupt folgen können. Mit Sünde könnten wir ihm nicht folgen. Wir können so einen Weg nicht gehen, wenn wir im sündigen Leben drin sind. Ich erlebe immer wieder Geschwister, die mich fragen, warum sie so leiden müssen. Oder warum es ihnen nicht besser geht. Oder was Jesus ihnen zumutet. Oder andere, die vor der Frage stehen, wie viel Investition an Zeit und Geld sind denn nun genug? Vielleicht habt ihr euch das eben auch gefragt, dass ich diese Dinge, die mit Nachfolge zu tun haben, gesagt habe. Wann ist genug? Wie viel verlangt Jesus noch? Ich glaube, das sind die falschen Fragen. Und ich möchte mal euch andere anbieten. Was ist dir das ewige Leben wert? Denn darum geht's doch. Das ist doch das Ziel, was wir erreichen wollen. Was ist dir das ewige Leben wert? Was bist du bereit dafür zu tun? Was bist du bereit zu investieren, damit du das erreichst? Denk mal an die Sportler vom Ironman. Weißt du, wie lange die vorher trainieren müssen? Und wie viel die trainieren müssen, um das überhaupt durchzuhalten? Das geht nicht mal so eben mit links. Die investieren, und zwar richtig. Eine andere Frage, was sind dir verlorene Menschen wert? Deswegen bist du noch hier. Ich auch. Wir sind nicht um unseretwillen hier. Wir sind darum hier, damit noch viel mehr Menschen in die Nachfolge Jesu kommen. Und wenn wir nicht ein gutes Zeugnis geben und sagen, ja, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, mit all den Hindernissen, mit all den Mühen, auch mit all der Freude, dann werden sie nicht gehen. Wir müssen mit aller Leidenschaft dafür werben, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Und bitte vergesst nicht auch das Negative, was wir erleiden müssen. Wir können nicht sagen, so komm, es ist alles toll, super klasse. Und wenn sie dann losgehen und merken, es gibt auch Last, dann drehen sie wieder um. Wir sollen ihnen die ganze Wahrheit sagen. Muss nicht unbedingt mit den schlechten Dingen anfangen, aber. So, was bist du bereit dafür zu tun, das Ziel zu erreichen? Was bist du bereit dafür zu tun? Gibt es eine Alternative zu dem, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß, das ist sehr herausfordernd gewesen. Gibt es eine Alternative? Die Antworten auf diese Fragen, die ich euch eben gestellt habe, die entscheiden darüber, ob wir Jesus wirklich als Brot des Lebens essen und ihm wirklich nachfolgen. Wenn ich dazu zu der Antwort komme, ich bin nicht bereit, so viel zu investieren, dann verabschiedest du dich von der Nachfolge. Das muss dir klar sein. Jesus hat die Bedingungen ganz klar geäußert. Und wenn ich nicht bereit bin, in diese Bedingungen einzusteigen, dann werde ich die Nachfolge nicht durchstehen. Aber ich weiß, wenn ich Ja sage, dann hilft er mir, auch diese Herausforderung zu bestehen und das zu können. Das dürft ihr nie vergessen. Jesus verlangt nichts von uns, was wir nicht bringen könnten. Und was wir nicht bringen können, das gibt er obendrauf oder in uns rein. Wir werden es schaffen mit seiner Hilfe. Auch wenn es uns unmöglich ist, mit seiner Hilfe ist es möglich. So, die Antworten, was bist du bereit zu investieren? Was ist dir das ewige Leben wert? Wenn du dich dazu entschließt, ja, es lohnt sich, mich ganz zu investieren, dann geht's weiter. Aber es gibt auch einige, die sagen, das wird mir zu viel. Und leider waren es auch viele von seinen Jüngern damals, die gesagt haben, nee, ich komme nicht mehr mit. Johannes 6, 66 bis 69. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Für Petrus gab es keine Alternative. Für den war völlig klar und für 10 andere auch, Judas muss man so ein bisschen rausnehmen, für die 10 anderen war es auch klar, es gibt keine Alternative. Ich will ihm nachfolgen, ganz und gar. Und sie hatten ja schon viele Schritte getan. Sie haben ihre Familie schon verlassen, sie haben ihren Beruf aufgegeben. Sie haben ihre Heimat im Grunde aufgegeben und sind mit Jesus durch die Gegend gezogen, jeden Tag woanders. Petrus hatte etwas begriffen und ergriffen. Und wir lesen an einer anderen Stelle, dass das nicht sein Verstand war, sondern dass der Vater ihm das geschenkt hat. Weil er bereit war, sich zu öffnen, zu sagen, ja, ich lasse mich drauf ein. Und er hat vieles von dem nicht verstanden, was Jesus getan hat. Wenn wir die Evangelien lesen, wie oft haben die Jünger gezweifelt und wussten immer noch nicht, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Wie oft? Und trotzdem, sie haben sich drauf eingelassen und sind ihm gefolgt. Mit all den Fehlern und Schwächen, die sie hatten. Und Jesus hat zu ihnen gestanden. Ne? Welchen Bock hat Petrus geschossen? Nicht nur einen. Ja, aber den schlimmen Jesus zu verleugnen. Trotzdem hat Jesus ihn nicht aufgegeben. Also bitte, du brauchst keine Angst vor deinen eigenen Fehlern, vor deinen eigenen Schwächen zu haben. Jesus ist da. Jesus ist da und er glaubt an dich. Er glaubt, dass du es schaffen kannst mit seiner Hilfe. Aber die meisten haben es nicht ergriffen. Die meisten seiner Jünger, die ihm gefolgt sind, wollten nur etwas von ihm haben. War nicht bereit, ihm was zu geben dafür. Und die haben sich abgewandt. Als Jesus dann konkret wurde und sagt, so, das sind die Bedingungen, dann haben sie sich abgewandt und sind ihm nicht mehr nachgefolgt. Das ist die Alternative. Und die Alternative heißt, sie kommen nicht ins ewige Leben. An dieser Stelle ist mir eingefallen, dass Jesus sagt, der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die darauf gehen. Viele, weil er so leicht zu finden ist, weil er so bequem zu gehen ist. Aber der Weg, der zum ewigen Leben führt, der ist schmal. Und wenige sind es, die ihn finden und die darauf gehen. Warum? Weil Jesus diese Anforderungen stellt, weil er weiß, dieser Weg zum ewigen Leben ist ebenso. Der bedeutet, ich muss mich völlig an Jesus dranhängen und mich völlig ihm überlassen. Und immer wieder fragen, Herr, was willst du? Und nicht, was kriege ich? Und wenn ich das tue, wenn ich diesen Blick behalte und dann diesen Blick, was am Ende dabei rauskommt, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Mit Jesus. Aber ohne Jesus werde ich es nicht schaffen. Und deswegen der Grund, warum Jesus verlangt, erste Priorität in deinem Leben zu sein, ist, weil er weiß, ohne ihn wirst du es nicht schaffen. Das ist nicht, weil er sagt, ich will der King sein. Weil er weiß, ohne ihn werden wir es nicht schaffen. Und darum wirbt er darum und stellt heute Morgen die Frage, willst du so nachfolgen? Und wenn du innerlich sagen kannst, ja, das will ich, dann darfst du das bekennen, ähnlich so wie Petrus. Jesus möchte das gerne hören, dass wir uns so entscheiden. Manchmal ist das gut, auch auf dem Wege, da musst du so eine Entscheidung wieder treffen. Ich habe eben erzählt von diesem Weg, den die Läufer laufen, wo keiner da ist, der sie unterstützen kann, wo keiner sie anfeuern kann, wo sie sich fragen, lohnt es sich noch weiter zu laufen, kann ich überhaupt noch? Wo sie mit sich selber kämpfen. Wir haben auch manchmal solche Zeiten. Im Glaubensleben. Wir werden manchmal müde und schwach. Und wir denken, vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner. Vielleicht reicht es ja auch nicht ganz so viel zu investieren. Vielleicht reicht es ja nicht ganz so viel Zeit zu investieren. Und dann brauchen wir ab und zu mal wieder einen Ruf vom Trainer, sage ich mal. Den Ruf vom Trainer, guck auf das Ziel. Guck nicht auf das, was du jetzt gerade erlebst. Guck nicht auf das, was du gerade erleidest, sondern guck auf das Ziel. Du bist unterwegs, um das Ziel zu erreichen. Und du hast noch einen Weg vor dir. Und bei uns kommt noch dazu, wir können noch einige mitnehmen. Es ist noch Platz im Himmel. Es ist noch Platz im Himmel. Und selbst wenn es wenige sind, die den Weg finden, aber die wenigen, die sollen noch mit. Ja? So. Jesus verspricht dir, du wirst ans Ziel kommen. Und das ist es, worauf es ankommt, oder? Das wäre ganz schön traurig. Wir sind schon einen Weg gegangen, wenn wir dann das Ziel verpassen, wenn wir dann zwischendurch aufgeben. Wenn wir aufgeben, erreichen wir das Ziel nicht. Und wenn die Rückenschmerzen noch so stark sind. Ich fand dieses Bild von dem, das war übrigens auch ein Deutscher, dass der sich ins Ziel geschleppt hat. Deutsche Tugend, ja. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden in Bezug auf das Geistliche? Ich möchte das Ziel erreichen. So, wir haben heute Morgen, nehmen das Abendmahl zu uns, das Brot des Lebens essen. Denk daran, was das bedeutet. Auch da kannst du nochmal, wenn du das tust, kannst du Jesus nochmal sagen, wie du ihn siehst, was du von ihm hältst, dass du dich ihm wieder ganz neu ausliefern willst. Denn das bedeutet das. Du kannst auch hingehen und einfach nur Brot und Saft zu dir nehmen. Und dann hat es keine Wirkung. Und jetzt sage ich Amen.